und mit Friends and Family noch alles hinbekommen. Na, das war schon cool, so die erste Palette rausgehen zu sehen, die man dann auch mit eigenen Händen noch produziert hat, vor allem.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kaltes Wasser. Mein Name ist Tilman Vorhoff und ich freue mich, dass ihr heute auch wieder eingeschaltet habt. Beziehungsweise freue mich, dass ihr den Weg zu diesem Podcast gefunden habt, falls ihr ganz neu dabei sein solltet. In dem heutigen Gespräch durften wir uns nicht nur in kaltes Wasser begeben, sondern sind direkt in die Gefriertruhe eingetaucht. Die liebe Rebecca hat nämlich mit ihrem Mitgründer Jan sich damals auf den Weg gemacht, mit einer 5-Liter-Maschine, Eismaschine angefangen, ein veganes Eis zu kreieren in verschiedenen Geschmacksrichtungen, was einfach auch lecker schmeckt. Und mittlerweile geschafft, auch in diversen Supermärkten im Tiefkühlregal zu finden zu sein. Und wie sie von dieser 5-Liter-Eismaschine hin in die Tiefkühlregale diverser Supermärkte gekommen ist, darüber habe ich mich mit Rebecca unterhalten. Da steckt nämlich so einiges dahinter. Und auch wenn ihr nicht direkt eine Eismarke gründen wollt oder sonst ein Tiefkühlprodukt, ist es, glaube ich, trotzdem eine spannende Folge, aus der ihr viel mitnehmen könnt für eure eigenen Ideen. Einfach was das Thema Netzwerkaufbau auch angeht oder auch Beharrlichkeit und nicht aufzugeben, wie man weitermacht, wenn man gerade keine Ahnung hat, wie man weitermachen soll. Da ist Rebecca auf jeden Fall ein sehr großes Vorbild in puncto Beharrlichkeit und einfach dranbleiben. Von daher wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge und alles zu Nomu findet ihr wieder in den Shownotes natürlich, falls ihr parallel schon mal gucken wollt, was für verschiedene Eissorten die am Start haben. Mir hat die Vorbereitung auf jeden Fall Spaß gemacht und ich kann auf jeden Fall empfehlen, eine kleine Schüssel Eis auch nebenbei zu essen. Falls ihr dort ohne Eis auch macht, ist das gerade Saison für ein Heißgetränk. Das geht natürlich auch ganz euch überlassen. Also ich wünsche euch viel Spaß und lasst mir gerne im Anschluss auch noch Feedback da.
Ja, hallo Rebecca.
Hi Tilman.
Schön, dass du da bist.
Ich freue mich, dass du hier bist, in unserem Büro. Genau, ich hoffe, das gefällt dir.
Ja, sieht sehr gut aus. Ist gerade ein bisschen näher durch Corona natürlich.
Absolut, klar.
Aber daher, dann haben wir auf jeden Fall unsere Ruhe hier.
Ganz genau.
Cool. Ich würde direkt mal einsteigen. Bei uns geht es ja im Podcast um die ersten Schritte und wie es von der Idee dann wirklich zu etwas Handfestem geworden ist. Vielleicht magst du einmal ganz kurz für die Hörer so eine kleine Einleitung zu dir selbst geben, was für ein Background du hast, was du vielleicht so studiert hast und wann du zum ersten Mal an ein veganes Eis gedacht hast.
Ja, super gerne. Mein Background ist eigentlich so Journalisten, medienlastig. Ich wollte früher Pianistin werden und dann wollte ich Moderatorin werden. Das heißt, ich hatte immer irgendwie schon viel mit Bühne und Aufmerksamkeit und Publikum zu tun und habe dann angefangen, Medienmanagement zu studieren, weil ich wusste, wenn du Moderatorin werden willst, dann mach erstmal was aus einer ganz anderen Richtung, weil dann kannst du immer noch in einem Volontariat das ganze journalistische Handwerkszeug erlernen und dich dann hocharbeiten bis zur Moderation. Und deswegen habe ich Medienmanagement studiert, um nochmal so ein bisschen die Bandbreite zu vergrößern, falls ich einen Plan B brauche, obwohl ich gar nicht so der Plan B-Mensch bin eigentlich. Und hatte dann meinen ersten Werkstudentenjob in einem Startup auch. Das war auch ein Kölner Startup für Luxusuhren, Chronext. Und die sind da so schnell gewachsen und es war ein extrem cooles Unternehmen, dass wirklich in 6 Monaten die Mitarbeiter schon doppelt so viele waren. Wir hatten echt einen coolen Spirit, sehr, sehr große Ambitionen fürs gesamte Unternehmen, Weltmarktführerschaft. Dass ich sehr naiv dachte, ich will das jetzt auch etwas gründen, ich will mein eigenes Team haben, morgens ins Büro kommen, allen Hallo sagen, etwas bauen, was über einen hinausgeht. Und seitdem wollte ich ja nicht mehr Moderatorin werden, sondern Startup-Gründerin. Dann habe ich erstmal weiter studiert, Medienmanagement, und im Studium dann irgendwann meinen Gründungspartner kennengelernt, der mit einer tollen Idee daherkam, und so bin ich bei Nomu gelandet.
Wie, also der Wille, irgendwas zu gründen, ist schon so ein bisschen entstanden durch die erste Luft, die du im Startup geschnuppert hast. Hattest aber jetzt noch nicht die Idee, um was Eigenes zu starten. Wie haben du und Jan dich denn, dein Mitbegründer, kennengelernt? Im Studium, wart ihr Studienkollegen, oder?
Wir haben uns so tatsächlich mal auf so einer Workshop-Veranstaltung kennengelernt. Es gibt in der Kölner Startup-Szene ja viele Events, wenn man gründungsinteressiert ist, wo man sich dann rumtreibt. Da haben wir uns kennengelernt, und so kam er dann später auf mich zu mit der passenden Idee.
Okay. Ich habe mal gelesen, Jan war auch derjenige, der so angefangen hatte mit so ein bisschen probieren, verschiedene Eissorten mal machen, und vor allem mit dem vor dem Hintergrund, das alles ohne tierische Inhaltsstoffe, also auf pflanzlicher Basis zu machen.
Richtig. Genau, der Ausschlag war nämlich die Dokumentation Cowspiracy, also auf Deutsch Kuhverschwörung auf Netflix. Und da ging es halt wirklich krass darum zu sagen, hey, die Agrarwirtschaft, die Viehzucht, das sind so enorme Treiber für den Klimawandel, da müssen wir doch was gegen tun. Und man glaubt es kaum, aber selbst der Transportsektor global gesehen stößt weniger CO2 aus als der gesamte Ernährungssektor, also muss man da eigentlich ansetzen. Aber zugegebenermaßen in 2016, die veganen Produkte, deswegen hat vegan auch heute einen schlechten Ruf, die haben alle nicht so wirklich geschmeckt. Also die haben nach gutem Gewissen geschmeckt, aber von Genuss war halt eben so wenig Spur. Und Jan, der es auch versucht hatte, zwei Wochen vegan zu sein, hat dann gesagt, boah, das ist einfach zu hart, ne? Also wenn du plötzlich überhaupt nicht mehr genussvoll konsumieren kannst. Und so war die Idee, es muss doch irgendwo eine Produktkategorie geben, wo man quasi etwas kombinieren kann. Also was lecker schmeckt und trotzdem pflanzlich ist. Also Genuss und gutes Gewissen müssen doch kombinierbar sein. Und da kam die Idee zu dem pflanzlichen Eis. Und die ersten Versuche zeigten auch so, hey, vom Geschmack klappt es eigentlich ganz gut. An der Konsistenz kann man noch ein bisschen feilen. Aber das war irgendwie so, da haben wir uns relativ schnell in die Gastroküche nachts gestellt. Das war am Barbarossa-Platz in Köln. Wir durften da immer ab 8 Uhr rein. Das war tagsüber eine Salatfabrik. Okay. Und dann haben wir nachts auf einer kleinen 5-Liter-Eismaschine pflanzliches Eis produziert. Da kam die Stunde so 40 kleine 120 ml Becher raus. Da hatten wir auch so einen Kellerraum, wo unsere Tiefkühltruhen standen. Und von dort aus haben wir das Eis dann an die Kölner Gastronomie-Szene vertrieben. Wirklich so mit Bus und Bahn und so schwarzen Thermoboxen. Nebenbei noch studiert, so drei Semester lang im Studium. Und ich hatte immer schon das Gefühl, daraus wird ganz was ganz, ganz Großes. Damals konnten wir zwar das Eis noch nicht nach Bonn und nicht nach Düsseldorf bringen, aber mir war irgendwie klar, wir machen das hier nicht umsonst, dass wir uns die ganzen Nächte um die Ohren schlagen, sondern wir machen das hier richtig, richtig groß. Das hat Potenzial.
Ja, da würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr drüber erfahren oder weiter drüber reden.
Gerne.
Über diese Phase. Also ihr habt die Dokumentation gesehen, wart jetzt anscheinend noch nicht komplett vegan unterwegs, habt dann aber dadurch getriggert, angefangen zu überlegen, wo kann man denn jetzt auch sich mehr vegan ernähren. Und Eis ist natürlich was man vor allem im Sommer nicht so gerne aufgibt. Und nur Wassereis essen ist dann auch, kann es dann auch nicht sein. Du hast gerade was von einer Gastroküche erzählt. Das heißt, ihr habt dann, oder Jan hatte dann irgendwie so eine Eismaschine, 5 Liter, und ihr habt einfach mal ein bisschen rumexperimentiert. Erstmal für euch oder generell schon auch mit dem Hintergedanken, da auch dann was Größeres draus werden zu lassen?
Ja, die ersten Rezepte, die standen schon relativ schnell, und dann hat man quasi seine Studentenkasse geplündert und gesagt, okay, ich lege jetzt mal eine gewisse Summe X auf den Tisch und davon kaufen wir uns halt eben diese 5 Liter Eismaschine. Und wir haben sehr, sehr früh an den Endkunden auch schon verkauft, weil das hat erst gezeigt, hey, das ist ein Eis, das funktioniert auf dem Markt, das ist irgendwie, Kunden wollen das, die kaufen das, die geben dafür Geld aus. Das ist ja eigentlich ein großer Knackpunkt, erstmal zu sehen, so, ne? Ich habe einen kleinen Prototypen und gibt da jemand überhaupt Geld für aus? Und das hat natürlich motiviert, weiterzumachen. Und das war sehr, sehr gut, dass wir so sehr früh an die Kunden ran sind, weil wir da auch ständig Kundenfeedback erhalten konnten und immer weiter optimieren und entwickeln konnten.
Mit wie viel Geschmackssorten habt ihr dann angefangen?
Das waren damals 4 Geschmackssorten. Das war, lass mich mal nachdenken, Mango war dabei, Erdnuss-Cashew, wir hatten Schokolade, Ein Limette-Minze-Eis hatten wir. Aber wir hatten sogar mal ein Avocado-Eis. Also 5 sogar. Und im Winter hatten wir dann Apfel, Zimt, Haselnuss, Schalotte, um es ein bisschen weihnachtlicher zu machen, um dann auch noch einen kleinen Absatz zu haben. Also wir waren da schon relativ bunt unterwegs mit unseren Eissorten.
Okay. Direkt schon ein bisschen experimentiert.
Genau.
Und an diese Gastroküche, wie seid ihr gekommen? Also du hast gesagt, das ist von einer Salatfabrik, die hat dann abends da Leerstand und da seid ihr irgendwie über das persönliche Netzwerk reingekommen oder
ja, habt ihr auch mal gefragt? Einfach durch die Stadt laufen, fragen. Ich meine, das ist ja auch für den Gastronomen eine Win-Win-Situation, wenn wir da heinzelmännchenartig nachts werkeln und du kommst morgens rein und es ist trotzdem blitzblank geputzt und alles fein und die Miete wird plötzlich geringer für dich. Ist doch wunderbar. Also ich meine, das ist, könnte ein Businessmodell sein, shared spaces für alle, die nachts arbeiten wollen. Ja, also einfach, man hat am Anfang keine Kontakte, man muss sich erkämpfen, erfragen und einfach neugierig durch die Welt laufen und drauf losfragen.
Bis jemand Ja sagt.
Ja, genau. Oder bis jemand einen kennt, der einen kennt und so kommt man dann weiter.
Okay, das heißt, ihr habt eure 5 Liter Eismaschine dann in der Gastroküche aufgestellt und habt euch dann nachts, von wann bis wann habt ihr dann da immer Eis gemacht?
Ja, das war unterschiedlich.
Im Barbarossa-Platz
gefeiert haben.
Rumhergelaufen sind.
Ja, meistens schon so bis 2-3 Uhr nachts haben wir Eis produziert. Gerade im Sommer, wir hatten dann im 2017, also 2016, im Sommer fing das ja dann an. 2017 hatten wir schon so 20 Gastrokunden. Mhm. Das war dann schon eine ganze Menge. Und da mussten wir, wenn dann einer mal 40 Becher von den Kleinen bestellt hatte, war das echt viel. Und wenn das 5 gemacht hatten, dann hatten wir schon ein paar Nachtschichten vor uns. Ja, das hat sich aber gelohnt irgendwie. Ich weiß auch gar nicht rückblickend, wie wir das gemacht haben. Wir hatten damals halt Studium, die Selbstständigkeit. Wir hatten noch einen Werkstudentenjob, um uns auch was, ne, dazu zu verdienen. Ich glaube, da hatten wir einfach sehr, sehr viel Energie, weil das einfach so cool war, das jetzt aufzubauen. Jeder neue Kunde, der dazukam, war irgendwie so ein großer Gewinn und hat einem so viel bedeutet. Das war schon eine coole Zeit auch.
Das heißt, nachts habt ihr dann das Eis gemacht und tagsüber seid ihr dann auch in die Akquise von Neukunden gegangen wahrscheinlich. Also irgendwie habt ihr die Gastrobetriebe, kannten euch ja erst nicht. Das war ja wahrscheinlich eher noch so, dass ihr rausgehen musstet und den Gastrobetrieben euer Eis vorstellen.
Genau das. Also da hat eine Excel-Liste geholfen, wo man sich erstmal bei Google herausgesucht hat, was sind meine potenziellen Zielkunden. Dann hat man die alle angeschrieben oder eher angerufen, also richtige Kaltakquise und gemeint, hey, ich habe hier ein neues Eis, wird hier in Köln gemacht und darf ich mal vorbeikommen und dir das persönlich vorstellen. Und dann sind wir meistens persönlich zu einem Termin gekommen, haben das vorgestellt und die einen oder anderen haben dann die Chance gegeben und gesagt, ja, okay, verkaufe ich mit. War ja auch super, die kein Eis im Angebot hatten, die konnten ihre Kunden behalten im Sommer und nicht an die Eisdielen verlieren, wunderbar, oder auch to go rausgeben. Sie hatten überhaupt ein veganes Dessert im Angebot. Also wir haben ihnen das schon versucht, schmackhaft zu machen, warum sie uns jetzt hier nehmen müssen und dann auch handgemacht und so, also ja, das war cool. Das war so, der Kölsche Klüngel unterstützt sich ja auch und es hat wunderbar gepasst.
Wo war denn, also du hast gerade gesagt, ja, einfach viel Energie neben Studium und Werkstudentenjob und dann nachts Eis machen, tagsüber alles andere sich mit beschäftigen, was zur Unternehmensgründung dazugehört. Was war denn für euch so der erste große Sprung ins kalte Wasser, wenn man so will? Oder war das einfach nach und nach und ihr habt dann Feedback bekommen und habt gemerkt, es kommt an und irgendwann muss man ja vielleicht dann auch mal größere Mengen produzieren. Wenn man mehr Kunden kriegt, dann reicht vielleicht die 5-Liter-Maschine nicht aus und man will nicht mehr nachts in der Gastroküche stehen.
Ja, ein Großauftrag, für den wir wirklich ein ganzes Wochenende durchproduzieren mussten, war von der Deutschen Bundesbank. Ich war nämlich im Praktikum dann von der Uni aus bei Lufthansa, und also in Frankfurt. Bin dann morgens um 6 Uhr bei der Deutschen Bundesbank erschienen, beim Küchenchef, und habe mir das Eis auch vorgestellt. Und das produzierten wir immer noch selbst. Und aus irgendeinem Grund hat er dann am nächsten Tag wieder angerufen und gesagt, okay, ich mach das, ich bestelle jetzt 500 Becher bei dir. Und das war eine enorme Menge, also 500 Becher, das war ja fast eine ganze Palette Eis.
Und die waren auch zu zweit zu dem Zeitpunkt.
Ja, und okay. Wir hatten auch keine Erfahrung mit wo sind denn die, welche Kartons packe ich das Eis, wo ist, ich brauche eine Palette, ich brauche Stretchfolie, ich brauche irgendwie Logistiker, der mir das abholen muss. Ja, da haben wir auf jeden Fall lange für produziert und mit Friends and Family noch alles hinbekommen. Na, das war schon cool, so die erste Palette rausgehen zu sehen, die man dann auch mit eigenen Händen noch produziert hat vor allem.
Wie viel Zeit war zwischen dem Auftrag und dem Lieferdatum sozusagen?
Ich glaube, es muss 1,5 Wochen oder so gewesen sein. Okay. Also ich bin dann auch direkt am Wochenende nach Hause gekommen und dann haben wir losproduziert.
Okay, da war eine Woche lang komplett no move.
Ja.
Ja, krass. Aber das ist ja dann auch so der erste große Erfolgsmoment. Und wenn man das dann geschafft hat und wirklich diese 500 Becher dann abgeliefert hat.
Ja, da habe ich schon von Sattelzügen geträumt, die irgendwann ganz viele Nomopoletten-Anleger ranliefern. Da habe ich schon wieder gesehen, so dass das Ganze so groß wird.
Ja, cool. Es gibt ja dann auch so ein bisschen Rückenwind.
Mega,
nicht nur ein bisschen, aber wahrscheinlich auch ganz schön viel.
Total, richtig gut, ja.
Ihr habt jetzt den Namen. Nomu ist, wenn man kurz ein bisschen länger drüber nachdenkt, wenn man es nicht direkt versteht, kommt man vielleicht drauf, ne? Keine Kuh oder kein Mu. Das ist auf jeden Fall veganes Eis ist.
Ja.
Und Namensfindung kann oft auch ein Hinderungsgrund sein bei Sachen, die man anfangen möchte. Also ich selber hatte es jetzt bei mir im Podcast auch, da hat man auch ganz verschiedene Ideen im Kopf gehabt. Ah, nenne ich so oder doch lieber so und dann schlafe ich doch nochmal danach drüber. Habt ihr euren Namen direkt gefunden und habt gesagt, okay, wir nehmen ihn jetzt und machen direkt von da weiter oder war das auch ein kleiner Prozess?
Ja, das ist relativ unsexy, weil das hat eine Agentur gefunden, den Namen, und der war halt super, der ist halt cool, ne? Der funktioniert auch international, der Name, der hat eine sehr schöne bildliche Bedeutung. Er sagt genau das aus, was wir machen. Und die Side-Effects, also ne, die drei O's sind wie Eiskugeln, NMO, also MNO sind drei aufeinanderfolgende Buchstaben im Alphabet. Der Name ist schon irgendwie super cool. So, und das war relativ schnell klar.
Okay. Hattet ihr vorher schon eigene Namensideen, habt dann aber gesagt, okay, komm, wir lassen da mal Profis ran und gucken mal, was die sagen?
Ja, es gab auch mal Ideen wie zum Beispiel die Eisbären oder sowas, aber gut, dass es Nomu geworden ist.
Okay, alles klar. Wie habt ihr dann die Entscheidung getroffen, zu sagen, okay, wir machen da jetzt, wir gehen da eine Agentur, weil es ja auch wieder Geld, was man ausgibt.
Das war ein Bekannter, der okay, tatsächlich, aus dem Netzwerk, das hat alles am Anfang kein Geld gekostet, aber uns war relativ, also Jan und ich können nicht designen, so, da braucht es jemanden, der das kann und da auch ein professionelles Produktdesign natürlich für macht, gerade wenn du in den Handel rein willst.
Ja klar, ich meine auch so die Schriftart und so weiter, das spielt ja auch immer alles mit Branding, dann kommt ja auch mit rein.
Definitiv. Okay.
Also da hat das persönliche Netzwerk auf jeden Fall geholfen.
Genau.
Thema Netzwerk, wäre das auch, inwiefern hat dir oder euch dann auch so euer Netzwerk geholfen? Wie habt ihr es auch geschafft, euch ein Netzwerk aufzubauen?
Also Netzwerk ist unheimlich wichtig, das kann ich zuallererst mal sagen. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass man irgendwie aus allen Bereichen jemanden kennt oder der jemanden kennt. Also das geht halt so über die Jahre relativ schnell, weil man mit so unglaublich vielen Leuten Kontakt hat am Tag. Ich kann hier rückblickend gar nicht sagen, wie ich das Netzwerk aufgebaut habe, aber ich habe so eine Grundherangehensweise. Immer wenn ich was brauche und keinen Menschen kenne, dann google ich und rufe die Leute einfach an und frage. Und das muss nicht immer Geld kosten, sondern es gibt unheimlich viele Menschen, die extrem nett sind und einem auch einfach mal kostenlos beraten, wenn man auch nett ist, ne? Das heißt, eigentlich habe ich immer, wenn ich was wissen wollte, einfach gegoogelt und angerufen und dann rollt das plötzlich so. Also es ist gar nicht so schwer, sich ein Netzwerk zu bauen.
Ist das auch so der erste Weg, den du gehst, wenn es eine neue Aufgabe gibt, aber einen neuen Bereich, wo du noch nicht jemanden im Team hast, der sich damit auskennt, oder du selber da noch nicht so deine Stärken hast, dass du versuchst, über persönliche Kontakte und einfach jemanden zu finden, der sich damit auskennt und sich dann auszutauschen, oder stützt dich erstmal in Google rein und
Nee, ich frage eigentlich immer relativ schnell andere Leute, ob sie mir irgendwo weiterhelfen können, weil das ist meistens der schnellste Weg. Es gibt immer jemanden, der das schon super kann, und den kann ich einfach anzapfen. Weil bis ich das selber lerne, vergeht so viel Zeit und als Startup musst du auch irgendwo eine gewisse Geschwindigkeit an den Tag legen. Von daher ist das super wichtig, da einfach offen zu sein und auf Leute zuzugehen.
Ja. Klar, wenn man, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man nicht drüber redet mit Leuten, dann, oder ja, wenn man Leute nicht fragt, dann kann man auch keine Antwort kriegen.
Genau, ja.
Und das Schlimmste, was passieren kann, ist ja, dass man einfach keine Antwort kriegt.
Genau.
Und dann fragt man halt irgendwie weiter. Jetzt ist das ja, also das in der Gastroküche 5 Liter Eis und mit der Eismaschine Eis machen, das hat vielleicht der eine oder andere auch schon mal im Privaten so gemacht. Was dann natürlich dazu kommt bei euch, ist so die ganze Logistik oder dann das auch alles, wenn es immer mehr und mehr Kunden werden, dann auch einen Produzenten zu finden. Vielleicht sprechen wir erstmal mit dem Produzenten. Also ich weiß, ihr habt irgendwie in Hamburg, glaube ich, irgendwann dann Produzenten gefunden.
Genau.
Das ist auch jetzt der erste, mit dem wir in Kontakt
waren. Wir wachsen auch quasi mit dem weiter zusammen und das ist eine unheimlich tolle Partnerschaft.
Ja. Und wie habt ihr den gefunden? Bist du da auch wieder bei Google rein? Hast einfach mal Eisproduzenten und ich rufe alle mal an und guck mal, ob die nach unseren Vorstellungen, unseren Rezepturen.
Ja, da muss ich nochmal grübeln. Ich hatte irgendwie einen Menschen gekannt, der mir diesen Eisproduzenten empfohlen hat. Ich weiß aber nicht mehr, wer dieser Mensch war, den ich gekannt hatte. Aber Fakt ist, mir hatte jemand diesen Eisproduzenten empfohlen und gesagt, ruf doch mal bei dem an. Und dann habe ich da angerufen und das hat irgendwie gepasst. Also wir haben uns gar nicht weitere Angebote reingeholt, was ja eigentlich gruselig ist, so rückblickend. Zum Glück ist es gut gegangen. Mhm. Normalerweise suchst du ja viele Produzenten, holst dir viele Angebote rein. Aber für uns war irgendwie klar, es kommt eh nur der Produzent für uns in Frage, weil wir so Kleinstmengen machen. Mhm. Also war es der und hat gepasst. Und wir wachsen jetzt, sind mittlerweile auch sein größter Kunde.
Mhm. Ah, cool. Und das Gleiche habe dann in meinem Logistik auch gemacht, auch direkt einen gefunden.
Ah, Logistik war so unheimlich schwierig, weil wir wollten ja die Gastronomie beliefern.
Mhm. So, und also damit habt ihr überhaupt erstmal angefangen. Das war so eure Zielgruppe, Gastronomie.
Genau.
Kleinere Abnahmemengen sozusagen, aber dann
richtig
viele verschiedene.
Genau, und die Gastronomie wollten wir da wie Fritz Cola nutzen, um einen tollen Marketingkanal zu öffnen für den Handel. Mhm. So, und die Gastro kann ja jetzt nicht eine ganze Palette Eis abnehmen. Mhm. Die können dann vielleicht 50 Becher nehmen. Mhm. Die haben ja auch nicht massig Platz. Und es gibt halt gefühlt kaum Logistiker, die so Kleinstdistribution machen. Da haben wir echt lange gesucht, auch überlegt, ob wir so Apotheken, die die Feindistribution machen müssen für Medikamente, mit Tiefkühltransport machen die auch vieles, ansprechen und hin und her. Es war eine lange Reise, bis wir dann jemanden gefunden hatten auf dem Kölner Großmarkt, der im Umkreis von 100 Kilometern liefert. Und so haben wir in 2018 gestartet, für Handel und Gastro dann. Aber es war uns immer noch unklar, wie machen wir es jetzt deutschlandweit. Mhm. Und das hat echt lange gedauert, bis wir so ein tolles Logistiknetz gespannt haben, wie wir es jetzt haben.
Mhm. Was heißt lange gedauert?
Lange gedauert war, dass wir dann in 2018 echt bestimmt so 2 Monate gesucht haben. Und dann hatten wir 2018 diese Lösung mit den 100 Kilometern Umkreis Köln. Aber wenn du noch Münster willst oder nach Hamburg oder was auch immer, dann musstest du eigentlich schon auf Paletten liefern. Und ein Palettenlogistikpreis, wenn du da nur 50 Becher draufstellen willst, ist es so unglaublich teuer, dass du eigentlich in deinem Produkt kaum noch was verdienst.
Okay.
Und das war echt herausfordernd, das hinzubekommen.
Und das heißt, ihr habt aus Hamburg von einem Produzenten dann die Lieferung bekommen und habt dann hier in Köln nochmal
fein distribuiert, genau.
Okay, ja. Ja, also Logistik, das ist, stelle ich mir vor allem mein Produkt Eis, gar nicht so einfach vor. Ich hatte neulich mal ein Interview mit Mauro Nucaro von Okese, wo Käse halt verschickt wird. Und das ist ja auch letztendlich ein haltbares Produkt, aber bei Eis ist ja nochmal, ist der Zeitraum noch geringer oder
oh, ich habe so häufig verflucht einfach. Der hat so, boah, ich will irgendwas sein, was trocken ist und was leicht ist, was ich in meinem Paket packen kann und ab auf DHL raus. Ja, aber ich denke mir auch immer, wenn es schwer wird, dann hat deine Konkurrenz, die das Gleiche macht, das ist ja auch schwer. Und das spornt mich dann immer an, weil ich mir denke, ey, dann finden wir jetzt einfach die smartere Lösung und sind die dann wieder voraus.
Okay, das wäre jetzt direkt meine nächste Frage nämlich gewesen. Woher nimmst du den, was treibt dich an und wie gehst du mit so Hürden um, die auf den ersten Blick erstmal wie ein großer, dichter Wald aussieht von Problemen und Herausforderungen.
Also ich glaube, das liegt tatsächlich damit zusammen, dass ich, seit ich 15 bin, an der Moderationsakademie auch war, wo ich relativ viel so Mindset-Coaching auch bekommen habe. Das bedeutet, dass ich dadurch sehr lösungsorientiert bin und Probleme gar nicht als Probleme ansehe, sondern es gibt so einen Satz, der mir immer beigebracht wurde, hieß immer: Rebecca, wenn Menschen bis zum Mond fliegen können, dann geht auch der Rest. Und ich habe einfach auch viele Menschen in meinem Umfeld gehabt, wo ich gesehen habe, wenn die sind zwar erfolgreich, aber das war ein extrem steiniger und schwerer Weg und die haben einfach weitergemacht und die Hürden gelöst und angenommen. Und ich glaube halt wirklich, wenn du was so tief willst, dann gibt es immer eine Lösung und es gibt kein Nein. So, man muss halt nur wollen. Und das sind manchmal so kleine Proben oder Prüfungen, wenn dann eine Hürde kommt. Aber Leute, die durchhalten, die werden halt belohnt und die so beharrlich sind. Und deswegen bin ich da eigentlich irgendwo auch in mir drin so tiefenentspannt, weil ich mir denke, am Ende des Tages wird es sowieso fein sein. So, ich bin nur noch nicht da angekommen, aber irgendwann, auch wenn ich im Handel eine Absage bekomme, denke ich mir so, ja, okay, dann gehen wir jetzt einen steinigeren Weg, dann müssen wir vielleicht über die Endkunden nochmal Nachfrage machen, aber am Ende des Tages werden wir sowieso kooperieren, so, ob du willst oder nicht, weil ich so stark an das Produkt glaube.
Mhm. Ja, ihr seid jetzt auch bei Rewe, Edeka, glaube ich auch. Ich habe mal geguckt, so auf eurer Internetseite, ja. Kaufland und so weiter, auch alles dabei. Alles ja Läden, die man kennt und die jeder nur um die Ecke hat. Bei mir selber im Supermarkt laufe ich auch des Öfteren am Kühlregal vorbei und sehe dann da Normu in den verschiedensten Geschmacksrichtungen stehen. Was war das für ein Prozess, bei Rewe reinzukommen? Waren die sofort Feuer und Flamme haben direkt ja gesagt? Oder musstet ihr euch da auch erstmal durchkämpfen, bis ihr überhaupt erstmal bei der richtigen Stelle wart, beim richtigen Ansprechpartner? Habt ihr das Rewe-Markt für Rewe-Markt gemacht oder habt ihr direkt komplett Rewe eingenommen?
Nee, also generell kein Einzelhändler steht da mit offenen Armen und sagt, hallo, ich will dich. Das liegt aber einfach daran, dass extrem viele Industriepartner ihn wollen. Das heißt, der hat eine krasse Überschwemmung an Produkten und deswegen ist es immer ein extrem steiniger und langer, harter Weg. Rewe ist ja so aufgebaut, dass wenn du überhaupt keine Listung hast, das nennt sich dann so die wilde Strecke, dann kannst du erstmal nur die Inhaber ansprechen. Also hier zum Beispiel in Köln Rewe Ramati, Rewe Richrath, die dürfen über einen Teil des Sortiments selber entscheiden. Okay. Und das haben wir in 2018 dann nur gemacht.
Also, das war eure Lücke sozusagen.
Das war unsere Eintrittslücke, die wir da reingekommen sind. In 2018 habe ich nichts anderes gemacht, als bei Google Maps die inhabergeführten Edeka-Rewe-Märkte rauszufinden. Anzurufen, wie bei den Gastronomen, zu sagen, hey, ich habe hier ein Produkt, das würde ich Ihnen gerne persönlich vorstellen, darf ich vorbeikommen? So, und dann war das für mich eigentlich in 2018 mehr Handelslehrstunden, weil ich dann gemerkt habe, wie wenig ich über den Handel weiß, woher auch. Ich wusste früher gar nicht, dass es Inhaber und Nicht-Inhaber gibt. Mhm. Ich wusste eigentlich gar nichts. Und dann haben die Inhaber mir extrem viel beigebracht über den Handel, haben mir erklärt, wie die Prozesse laufen, haben mir erklärt, wer wichtig ist, was für Daten du brauchst, um das Produkt zu hinterlegen. Und am Ende haben sie auch das Produkt gekauft. Also das war auch wieder cool, weil ich offen zugegeben habe, dass ich es nicht weiß. Und ich glaube, sie haben dann irgendwie so in sich selbst auch eine Person gesehen, die ein junges Startup auch mit nach oben ziehen kann. Mhm. Also Menschen wollen ja auch gerne so Initiatoren sein, Chancengeber, je nachdem, wie sie halt ticken. Mhm. Und ja, dann standen wir auch mal samstags in den Märkten, haben verköstigt, haben dann die Endkunden angesprochen, meint, hey, wollt ihr mal das leckerste pflanzliche Eis probieren oder ein leckeres Eis? Und haben dann wirklich Becher für Becher die Dinger rausverkauft, bis das einfach ans Laufen kam, das Produkt. Der Sommer 2018 war da zum Glück gut. So, und wenn du dann in der Region, also sagen wir mal, hier sind wir in der Rewe West oder Edeka Rhein-Ruhr, das so nennt sich die Region, wenn wir dann an den Zentraleinkauf wollen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder eine sogenannte Streckenlistung, das bedeutet, du darfst alle Rewe West-Märkte in der Region, auch die Nicht-Inhabergeführten, ansprechen. Mhm. Sie dürfen dich beziehen, aber du musst sie selber beliefern. Oder du kriegst eine Lagerlistung, das heißt, du schickst deine Eispaletten an das Rewe-Lager und dann musst du die Märkte aber anquatschen und sagen, hey, es gibt ein neues Eis auf dem Lager, bezieh das doch mal. Aber ich muss sie nicht mehr beliefern. Das heißt, ich spare schon in Logistik ein. Ne? Und es ist auch leichter, weil die haben keine Mindestbestellmenge, die können mal einen Karton ausprobieren und so. Mhm. Aber bis du da hinkommst, ich war 3-mal bei der Rewe Westzentrale und das über 1,5 Jahre hinweg, bis wir da reingekommen sind. So. Mhm. Oder über 2 Jahre hinweg jetzt sogar. Weil das ist einfach kein leichter Prozess. So, die haben natürlich viele Produkte und viele Sortimente und das ist natürlich auch für so eine Zentrale, die brauchen irgendwo eine Sicherheit, dass sich das Produkt verkauft, weil das sind ja natürlich auch wirtschaftliche Unternehmen und so machst du es eigentlich in allen Regionen. Das ist extrem viel Detailarbeit. Es gibt so einen Spruch, Retail is Detail. Mhm. Du musst eigentlich jeden Tiefkühlverantwortlichen kennen, jeden Marktleiter. Du musst wissen, wo steht das Produkt, in welchem Markt wie. Mhm. Wann wird es wahrscheinlich ausverkauft sein? Dann musst du dich da wieder melden, weil wenn du nicht meldest, dann wirst du auch wahrscheinlich keine Bestellung bekommen. Mhm. Also wenn du da wirklich akribisch bist, dann bist du auch erfolgreich. Aber wenn du da studrig bist, dann fliegt dir das ganze Karten aus und die Ohren.
Ja, also es gibt ja in Supermärkten auch, ich kenne das, eine Freundin arbeitet in der Teebranche und die beschäftigt sich mit so Aufstellern.
Ja.
Weil in Supermärkten gibt es ja immer ganz viele Aufsteller, wenn ein neues Produkt rauskommt und so weiter und so fort. Mhm. Oder zur Weihnachtszeit, dann werden die ganzen Weihnachtstees zum Beispiel in so einem Aufsteller platziert. In so einer Tiefkühltruhe ist das natürlich jetzt schwieriger.
Genau.
Da guckt man eigentlich nur von oben drauf. Und du hast gerade schon mal gesagt, ihr wart dann auch im Sommer viel auf so Events. Ich persönlich habe euch, glaube ich, auch auf so einem Event kennengelernt. Es war ein Super Food Festival oder
Kann
Super
gut sein, Food
and Beats Festival in so einem Strandclub.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob du selber auch da vor Ort
warst. Ich war da, ich erinnere mich noch.
Irgendwie erinnere ich mich auch an dein Gesicht. Mhm. Und habe da zum ersten Mal auch einen Mut probiert. Das heißt, das war, inwiefern war das für euch ein wertvoller eine wertvolle Strategie, da quasi an den Endkunden ranzukommen.
Ja,
hat das eine Auswirkung gehabt, auf dann auch irgendwie in zum Beispiel bei Rewe reinzukommen, etc.?
Also ja, es ist einfach ein toller Marketingkanal, also so Events oder Gastronomie, weil du lernst natürlich den Kunden als Marke erstmal in einem unbefangenen Umfeld kennen. Und gerade bei so Events, du hast halt Bock, ne, bei so einem Strandfestival, hast Bock auf eine Kugel Eis. Du kaufst dir bei uns eine Kugel Eis, wir erzählen dir quasi, was hinter der Marke steckt, wir erzählen dir sogar, wo du es kaufen kannst, wo du es findest und alles drum und dran. Das heißt, wir können die Kunden bei so einem Event eigentlich durch die komplette AIDA-Spirale einmal bringen, von Awareness bei Interest, Desire und Action, weil er jetzt sogar gekauft. Und das ist super wertvoll für uns, weil eine Marke lebt ja auch von so einem persönlichen Kontakt und wir können die Menschen begeistern, dann haben sie ein Gesicht zu uns. Das ist echt gut. Und jetzt vor Corona war das auch eine große Strategie von uns. Also Veginale, Veggie World, Green World Tour. Wir haben einen Messestand, wir reisen damit durch komplett Deutschland und stellen aus, weil das einfach super wichtig ist. Und das kommt natürlich auch im Handel gut an.
Und jetzt durch Corona ist das natürlich erstmal weggefallen.
Ja, jetzt machen wir halt mehr online. Also es gibt dann auch dann einen Weg, anders vorzugehen. Mhm. Das ist auch fein. Nur das war immer schön und hat allen Spaß gemacht, die Events.
Hattet ihr vorher schon den Online-Versand auch? Also direkt als ihr angefangen habt oder habt ihr das jetzt erst ganz neu quasi aufgesetzt?
Ja und nein. Also wir hatten damals im Studium auch einen kleinen Online-Shop. Mit der Idee, mit unserem Eisfahrrad liefern wir selber, auch im Umkreis von 3 Kilometern in Köln. Immer sonntags kommen wir dann.
Kommt nicht der Eiermann, sondern kommt der Eismann.
Der Eismann kommt. Und es ist aber darauf hinausgelaufen, dass wir dann häufiger uns irgendwie wie so Ice Cream Dealer an der Straße mit irgendwem getroffen haben und haben ihm dann so einen großen 500 ml Becher gegeben. Ja, und dann hatten wir lange Zeit keinen Online-Shop mehr und dann, ich glaube in 2019 irgendwie so, kam der dann wieder und das haben wir jetzt nicht wegen Corona Online-Shop gemacht oder so, aber wir werden den nächstes Jahr auch nochmal weiter pushen, sodass du schon ab einem Becher auch die Eis bestellen kannst, weil jetzt musst du dir eigentlich eine ganze Box mit 5 Bechern zusammenstellen.
Ja, Und ihr habt jetzt auch eine ganz andere Logistik dann natürlich, irgendwie, die ihr dahinter aufbaut oder genau. aufbauen könnt.
Jetzt können wir alles. Das ist richtig gut. Wir können wirklich den Handel beliefern, deutschlandweit, sogar europaweit. Wir können Cafés per Post beliefern, Endkunden per Post. Also jetzt ist wirklich wunderbar, aber Logistik war echt ein spannender Bereich, ein spannender Prozess, dahin zu kommen.
Also selbst wenn die Supermärkte, in denen ihr jetzt schon seid, auf einmal sagen würden, okay, nee, Nomu wollen wir nicht mal, dann könnt ihr trotzdem noch diejenigen, die Nomu kennen und lieben gelernt haben, trotzdem noch genau. weiter mit Nomu versorgen.
Dann sind wir in Eis-E-Commerce.
Ja, sehr cool. Eis ist ja letztendlich auch so ein bisschen ein Saisonprodukt. Du hast das vorhin auch schon mal kurz angesprochen, dass ihr euch im Winter dann nochmal andere Sorten überlegt, die dann besser zur Jahreszeit passen oder thematisch zur Jahreszeit passen. Ist das, also merkt ihr da so einen, wahrscheinlich merkt ihr da einen deutlichen
In der Gastro hast du halt einen ganz krassen eine Schwankung, weil klar, wenn du halt im Café bist im Winter, dann würdest du lieber gerne irgendeine heiße Zitrone oder irgendwas Warmes trinken und weniger Eis essen. Aber im Handel geht's eigentlich. Also im Handel hast du auch eine Schwankung, aber nicht so krass. Und vor allem durch unsere Wintersorten können wir das super abfedern, weil im Endeffekt, du kaufst ja im Handel auch Eis, um es aber nicht draußen zu essen, sondern du kaufst sie ja für drinnen. So, dann machst du halt da mehr Desserts zu einer Waffel oder einem Pflaumenkompott oder zu Weihnachten oder zum Apfelstrudel, was auch immer.
Heiße Waffeln.
Das ist eher so dann, ne? Es wird eher dann dazu gegessen oder irgendwie eingekuschelt unter der Decke bei einem Netflix-Abend, was auch immer. Und im Sommer hast du eher die Momente, wo du auch viel draußen Eis isst. Und das fällt halt dann weg im Winter.
Okay, cool. Ich hatte schon gesagt, ihr seid mit dem Fahrrad auch ausgefahren in den ersten Monaten. Was war so die Form von Arbeit oder das, was ihr durchgeführt habt, wo ihr den meisten Schweiß quasi ins Eis stecken musstet? Nicht direkt ins Eis, aber in die Marke. Also was hat so die meiste Arbeitsleistung von euch abverlangt? Was die Belastung, Studium, schwerste den Job und dann noch nebenbei das Ganze aufbauen und alles neu lernen. Oder jetzt erst, wo es richtig dann auch losgeht und es heißt, okay, ein Team aufbauen, sich mit Sachen beschäftigen, von denen man vorher überhaupt nicht geträumt hat, dass man da so schnell hinkommt.
Also du hast natürlich in jeder Phase andere Herausforderungen, die du meistern musst. Damals war es sicherlich die langen Nächte, weil du einfach körperlich wirklich beansprucht warst. Geschwitzt habe ich auch damals bei dem Aufbau von Superfood & Beats, weil wir haben, mein Gott, wie viele Tiefkühltruhen wir geschleppt haben. Die waren immer so schwer, weil wir natürlich da irgendwie unsere 10x5-Liter-Wanne drin hatten. Und dann, was du alles im Zeug hast, und dann musst du immer zu zweit rum hin und her schleppen. Habe ich auf jeden Fall Muckis gemacht in der Zeit. Da schwitzt du wirklich körperlich.
Dann hat man sich das Eis danach ja auch verdient.
Hat man sich das verdient, genau. Nee, aber im Endeffekt hast du in jeder Phase eine Herausforderung und du musst sie halt managen. Also jetzt sicherlich wird es mehr zur Herausforderung, ein Team zu führen und alle gut motiviert zu halten, ne, eine tolle Kultur zu haben hier. Früher war es eine Herausforderung dann, dass deine Verpackung rechtzeitig kam, dass du gut die Kunden betreut hast. Ja, und das macht es aber auch so spannend, weil Startup ist auch häufig Achterbahn. Und im Endeffekt ist ein Gründer oder eine Gründerin immer dazu da, um Probleme zu lösen und ruhig zu bleiben.
Ja, cool. Ist auf jeden Fall sehr abwechslungsreich, nehme ich an. Und das ist eine Frage, so die ich Richtung Ende jetzt auch noch irgendwie an dich hätte, oder eher eine Bitte, dass vielleicht nochmal so ein, zwei Tipps verrätst, die für dich funktionieren oder auch funktioniert haben. Oder vielleicht auch Dinge, die du im Prozess gelernt hast, wo du jetzt sagen würdest, okay, das würde ich ganz anders angehen am Anfang, die du Leuten mit auf den Weg geben könntest, die auch eine Idee haben, aber noch nicht ganz genau so ins Umsetzen kommen oder sich noch nicht getraut haben, dass noch irgendwie mental irgendwas abhält, da diesen ersten Schritt zu gehen.
Ja, also ich sag meistens immer nur eine Sache, das ist machen, weil ich das beobachte, dass viele Menschen sehr viel nachdenken, bevor sie überhaupt irgendwas tun. Und ich denke mir immer, wenn du so viel nachdenkst, dann weißt du ja gar nicht, ob das funktioniert, weil der Markt wird es dir zeigen, so wenn du es einfach mal ausprobierst und sich die Angst davor zu nehmen, weil was passiert denn im schlimmsten Fall? Im schlimmsten Fall hat es halt nicht funktioniert und es ist gegen die Wand gefahren. Aber ist doch nicht schlimm. So, und wir sind halt Erfahrungen sammeln, so unglaublich wichtig und sich persönlich auch weiterzuentwickeln. Deswegen denke ich mir so, mal einfach machen und schnell ausprobieren. Das mache ich auch heute noch. Und ja, auch einfach, wenn es Probleme gibt, weil die gibt's ganz viele, wenn du ein Startup machst. Extrem, man muss sich eine Grundgelassenheit aneignen, weil man will ja auch irgendwie im Kopf noch klar bleiben. So. Und man darf sich nicht über alles den Kopf zerbrechen und über alles so verkrampfen, sondern die ganzen Herausforderungen ganz gelassen begegnen mit der tiefen inneren Sicherheit, dass sich das alles löst und dass man auch einen Weg finden wird. Und dann findet man den auch, weil das hat was mit dem eigenen Glaube an sich selbst zu tun und dem Optimismus. Das ist extrem wichtig. Also du musst einfach so stark an dein eigenes Produkt glauben, weil wenn du es nicht tust, dann glauben die anderen erst recht nicht dran. Und das ist einfach sehr wichtig. Aber klar, Feedback zulassen und Anregungen reinholen, immer weiter optimieren, dranbleiben, auch mega wichtig. Und ich finde es auch sehr toll, einen Gründungspartner zu haben, weil man ist ja selber nicht die eierlegende Wollmilchsau. Das heißt, du brauchst eigentlich noch eine Person dazu, die dich irgendwie in deinen Stärken bereichert. So bestenfalls nicht die gleichen Stärken hat, sondern andere Stärken, damit man dann besser weiterkommt. Mhm.
Wie geht ihr denn mit, also du hast gerade schon angesprochen, ein Partner. Mhm. da kannst du natürlich auch vor allem so in den Anfangsphasen, wo sehr viele Entscheidungen getroffen werden müssen. Und du hast gesagt, ihr seid eher auch auf dem Zug gewesen, lieber mal machen, ausprobieren und gucken, ob es funktioniert. Wie seid ihr beide denn, also du und Jan, so mit Meinungsverschiedenheiten umgegangen? Mhm. Also wenn ihr euch mal nicht einig wart, ich weiß nicht, ob es vorgekommen ist, vielleicht seid ihr auch
doch, das passiert.
Direkt auf der gleichen Welle gewesen.
Nee, das,
wie seid ihr das so angegangen? Wie habt ihr das hingekriegt, dass ihr euch nicht auf einmal trennt und sagt, nee, mach doch dein eigenes Eis?
Das Gute ist, wir diskutieren wirklich viel, aber wir diskutieren immer sachlich. Und das bringt uns, oder das bringt die Sache am Ende des Tages immer weiter, weil wir dann das Beste aus beiden Ansichten, Ideen verwirklichen können. Und das erfordert aber extrem viel Kompromissbereitschaft, dass du auch dich auf den anderen einlassen kannst. Und auch kein Ego hier spielst, sondern nicht sagst, die Idee ist aber jetzt von mir und deswegen ist es per se besser, sondern offen sein für die Argumente des anderen und da einfach schauen, was ist die beste Sache. Weil wir beide haben ja einen großen Schnittpunkt, weil wir wollen das Beste fürs Unternehmen. Und deswegen sind wir da auch kompromissbereit und diskussionsoffen.
Ja. Und ihr wollt vor allem Nomu noch in viele weitere Supermärkte bringen.
Ja, ganz genau.
Damit noch viel mehr Leute in den Genuss kommen von einer Alternative zum Eis, was man sonst so kennt. Und was einfach einen nachhaltigeren Fußabdruck letztendlich auch hat.
Genau. Im Endeffekt wollen wir mit Nomu den kompletten Milchspeise-Eismarkt revolutionieren. Ich will, dass in 10 Jahren niemand mehr Milchspeise-Eis isst, weil es gibt überhaupt keinen Grund dafür, das zu tun. Denn wir zeigen ja, dass es A, leckerer ist, es ist B, viel nachhaltiger aus einer CO2-Sicht, ein viel, viel besserer CO2-Fußabdruck und es können auch viel mehr Menschen essen. Also es gibt so viele Laktoseintolerante oder Menschen, die eine Milcheiweißallergie haben oder Menschen, die per se, also 63% der Deutschen wollen schon weniger Milch konsumieren. Und das ist einfach ein krasser Wandel, den wir da gerade haben. Jährlich kommen ja schon 800 bis 1 Million Veganer, Vegetarier hinzu. So 10 Jahre weiter, da ist das wahrscheinlich schon verwöhnt, ein Milchspeiseeis zu essen.
Was habt ihr noch für Ziele darüber hinaus? Also ihr bringt jetzt immer regelmäßig neue Eissorten raus.
Genau.
Gibt es irgendwann noch Nobu am Stiel oder...
Ja, wir denken definitiv darüber nach. Also wir werden immer bei Eis bleiben. Wir machen keine Suppen oder Joghurt oder was auch immer.
Also nicht noch ein Heißgetränk irgendwie, um das Wintergeschäft
noch
anders
aufzunehmen. Nein, auf keinen Fall. Ich fand das immer schon komisch, wenn Marken das gemacht haben, weil eine Marke ist für mich eine Sache und ein Thema. Ja, und deswegen kann es sicherlich noch mal am Stiel geben. Wir wollen auch mal Flagship-Eisdielen bauen, wo du wirklich die Marke dann kennenlernst und sie erleben kannst. Wir werden jetzt für nächstes Jahr in die Schweiz und nach Österreich expandieren. Wir werden online weiter stärken. Es gibt ein Redesign im März. Also es kommt richtig viel nächstes Jahr. Es wird richtig gut werden.
Also noch genug Arbeit für euch beide.
Ja, absolut.
Das Team hier.
Uns wird nicht langweilig.
Cool. Ja, dann vielleicht zu ganz guter Letzt noch einmal, wo kann man euch finden? Also nicht nur das Eis. Das Eis, da habt ihr auf der Webseite, glaube ich, einen guten Storefinder.
Genau.
Schon integriert, wenn man irgendwie jetzt Lust bekommen hat auf Nomu. Und ihr seid bei Instagram, glaube ich, auch sehr aktiv. Oder wo ihr wenn neue...
Genau, Instagram sind wir sehr aktiv. Wir probieren uns gerade aktuell auch auf TikTok aus. Mhm. da fühle ich mich ja wirklich alt bei TikTok. Mhm. Dann ganz klassisch auf unserer Webseite. Wir haben so einen Pinterest-Kanal. Facebook haben wir auch. Ja, und sonst kann man uns einfach per Mail schreiben. Mhm. Und wir antworten auch sehr gern.
Cool. Ja, ich werde das alles auf jeden Fall nochmal auch in den Shownotes verlinken. Dann kann man da einfach mit einem Klick auch drauf hinkommen.
Super cool, sehr cool. Gut.
Ja, liebe Rebecca, dann sind wir auch schon am Ende. Das war ein sehr kurzweiliges Gespräch, weil ich fand es einfach super interessant und auf einmal sind 40 Minuten rum.
Danke
vielen
dir.
Dank, dass du so viel von eurer Reise geteilt hast.
Super gerne, hat mich gefreut.
Ja, das war's schon wieder mit der heutigen Folge vom Kalten Wasser Podcast. Und es war auch leider die letzte Folge dieses Jahr. Es sind noch einige spannende Interviews in der Pipeline, die schon aufgenommen sind, die dann im nächsten Jahr folgen werden. Aber für dieses Jahr war es das erstmal. Für mich eine super spannende Angelegenheit, im September gestartet zu sein mit diesem Podcast. Und das bisherige Feedback bestätigt das auch, dass es sich lohnt, für mich auch weiterzumachen. Tun diese Gespräche immer, also ich finde es immer super spannend, noch mehr über diese Anfangsphase von den verschiedenen Unternehmen auch zu erfahren oder auch von sonstigen verrückten Ideen. Da wird im nächsten Jahr noch einiges folgen. Und ich bin erstmal dankbar für euch, dass ihr regelmäßig mal einschaltet. Und freue mich auch weiterhin noch über Feedback, um im nächsten Jahr da den ganzen Podcast noch auch weiter zu entwickeln, gemeinsam mit euch. Feedback könnt ihr gerne bei Instagram oder auch bei LinkedIn da lassen, alles verlinkt in den Shownotes. Bei SpeakPipe könnt ihr mir auch eine Sprachnachricht hinterlassen, wie ihr mögt. Ich freue mich über jede Art von Feedback. Ja, und zu guter Letzt bleibt mir eigentlich nichts übrig, als euch noch eine schöne restliche Weihnachtszeit zu wünschen. Lasst das Jahr gut ausklingen. Es war ein verrücktes Jahr. Ich bin gespannt, wie es in 2021 weitergeht. Es ist auf jeden Fall eine Zeit für Umbrüche und auch für neue Ideen. Und ich glaube, es ist echt sehr wichtig, dass neue Ideen auch wirklich den Weg zur Umsetzung finden. Und hoffe, dass ich mit diesem Podcast euch da ein bisschen weiterhelfen kann, dass ihr anhand von Beispielen oder Erfahrungen von anderen Gründern, die bereits diesen Weg gegangen sind, ihr da lernen könnt und das auf eure Ideen und auf eure Projekte anwenden könnt. Danke, dass ihr dabei seid und regelmäßig zuhört und ich freue mich auf das kommende Jahr. Bis bald. Und einen guten Rutsch.